und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dünn und damals dick und zusammen mit mir wieder mit Dr. Eckhard Gafflig.
Hallo zusammen.
Eckhard, jetzt haben wir ja schon darüber geredet, wie wichtig die Ernährungsberatung ist. Und jetzt möchte ich mal so mit blöden Klischees aufräumen. Es ist also so, ich bin als Patientin 2011 hierher gekommen, war 45 Jahre alt und wusste bis dahin nicht, dass es einen B12 oder einen D3-Wert gibt. Und ich lese immer wieder in den Foren, oh, ist alles die OP schuld? Das ist schuld, dass ich da einen Vitaminmangel habe und da einen habe. Wie ist denn deine Empfehlung dazu?
Zum B12 jetzt speziell?
Ja, reden wir mal vom B12.
Ja, das ist eine gute Frage. Das B12 ist ja das einzige Vitamin, das tatsächlich auch durch die Operation später nicht mehr so verfügbar ist. Das B12 ist ein Riesenmolekül, das kann der Körper so gar nicht aufnehmen. Er brauchte die Hilfe. Der Magen produziert einen Faktor, der gemeinsam mit dem über die Nahrung aufgenommenen B12 dann später unten im Darm aufgenommen wird. Jetzt wird der Magen verkleinert oder zum großen Teil entfernt. Jetzt fehlt dieser Faktor. Da rutscht man wirklich einen Mangel. Aber auch nicht operierte Menschen haben häufig einen Vitamin B12-Mangel. Ist die Frage, wo man den festmacht. Das heißt, eine Frage des Blutwertes. Wie groß ist der Spiegel? Habe ich genug in meinem Körper? Ne?
Also findest du denn auch, dass es wichtig ist, dass Patienten mal vor der operativen Maßnahme zu ihrem Arzt gehen und sagen, ich hätte gerne eine Bestimmung meines B12-Werts, weil ich habe ja dann vor der OP die Möglichkeit, eigentlich mein Depot aufzufüllen, oder?
Ganz genau, das macht Sinn. Eigentlich müsste jeder Mensch das machen. Also wenn jemand sprüht vor Glück, Vitalität und Energie und es ihm gut geht, braucht er nichts untersuchen zu lassen. Aber das ist ja häufig nicht der Fall. Wenn ich Energiemangel habe oder irgendwo Probleme an allen möglichen Ecken, dann sollte man das mal testen lassen. Das finde ich absolut sinnvoll, ja.
Genau, und dann, wenn das Depot, kann ich meine Depots vor so einer operativen Maßnahme schon auffüllen?
Auf jeden Fall, ganz klar. Ist die Frage, wo fängt man an? Ich bin ja sehr kritisch immer, was die Referenzbereiche anbelangt. Beim Vitamin B12, das schwankt ein bisschen von Labor zu Labor, aber die Bereiche sind meistens so 200 bis 900 wird angegeben. Wenn jetzt halt jemand 340, dann wird das nicht schwarz markiert. Das ist im Referenzbereich, aber das ist in meinen Augen viel zu wenig. Man sollte anstreben, ganz im oberen Bereich zu sein, 700, 800, 900. Dann kann man davon ausgehen, dass auch die Speicher relativ gut gefüllt sind. Wenn man im unteren Bereich ist, sollte man aus meiner Sicht ergänzen.
Das heißt also, die meisten brauchen ja dann quasi schon vor einer operativen Maßnahme ein Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, das macht Sinn. Das kann natürlich sein, dass man so einen hohen Spiegel hat, aber es ist ungewöhnlich. Also erstens, B12 bezieht man praktisch nur aus tierischen Produkten, also Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Eier. Und viele Menschen sind ja schon vegetarisch, sogar Veganer, die haben eigentlich immer einen viel zu niedrigen Spiegel. Da muss man das ergänzen. Das Gute an Vitamin B12 ist, man kann es ja theoretisch, der Körper kann es speichern, eine ganze Menge, aber die Speicher sind häufig auch relativ leer bei vielen Menschen. Und das Gute an Vitamin B12, es ist halt wasserlöslich. Also man kann da im Grunde gar nicht so viel aufnehmen. Es wurde dann ausgeschieden. Der Urin wird ein bisschen teurer. Aber da wäre ich persönlich lieber großzügig, lieber ein bisschen mehr anbieten, als oft empfohlen wird. Denn was der Körper nicht braucht, scheidet er aus.
Gut, das willst du jetzt bestimmt nicht hören. Aber ich möchte ja einen ehrlichen Podcast. Und bei mir ist es so, ich trinke zweimal die Woche Red Bull Zero. Ja, und da ist für mich, wenn du hinten mal drauf guckst, das meiste an B12 drin. Eigentlich ja pervers, ja, aber total effektiv. Deswegen empfehle ich eigentlich nach einer OP zweimal die Woche Red Bull Zero. Also unbezahlte Werbung, will ich nur dazu sagen. Ich selber mag es gar nicht oft so pur trinken und dann schütte ich es mir in meinen Tee. Aber dadurch bin ich ja eigentlich immer topfit.
Ja gut, das funktioniert, aber man kann das B12 ja auch ohne Red Bull nehmen.
Aber in Red Bull selber ist ja so viel B12 drin.
Das wird ja zugefügt, das ist ja, ne? Red Bull stimuliert ja, es ist ja Koffein. Und was an Red Bull aus meiner Sicht eigentlich ganz positiv ist, was kein Problem ist, das Taurin. Das ist eine Aminosäure, die sehr interessant ist. Fast schon ein interessantes Ergänzungsmittel. Nur der Punkt ist, wenn ich Koffein nehme und Taurin und B12, das stimuliert natürlich, dann kriegt man mehr Energie, aber es wird vielleicht ein bisschen überstimuliert. Das ist ja wie so ein leichtes Doping. Und das finde ich überhaupt überhaupt nicht schlimm, das gelegentlich zu machen. Aber wenn man es zu oft macht, dann gewöhnt man sich dran und dann braucht man halt auch wieder mehr, um diesen Effekt zu erzielen. Das ist genau, wenn ich ständig Kaffee trinke, wirkt er irgendwann nicht mehr und ich muss dann irgendwann Kaffee trinken, um nicht ins Loch zu fallen. Also nichts gegen so einen Red Bull, aber ich würde das nicht regelmäßig, jedenfalls nicht fürs B12 machen.
Nein, ich sage ja nicht jeden Tag 10 Dosen, ja, ich rede von 2 Dosen die Woche. Ja, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich echt schlapp bin, dann trinke ich mir einen Red Bull und du hast
ja
recht.
Ja, das kann man machen.
Es ist ja wirklich so, dass es aufpusht, ja, müssen wir ja nicht drüber reden.
Genau, also das, wenn man mal schlecht geschlafen hat oder irgendwo Leistung bringen muss und müde ist, ist das völlig okay. Aber man sollte sich das nicht gewohnheitsmäßig machen, weil es dann auch seinen Effekt verliert und dem Körper seine Ressourcen raubt. Das ist dann wie so ein, also gelegentlich kann man alles machen, aber bloß nicht zu oft.
Aber ist zweimal die Woche so, dass ich sage, das ist eine Regelmäßigkeit?
Das ist schwer zu sagen. Jeder Jeck ist anders. Das ist auch die Frage, ob das ein muskulöser Mann macht oder eine zierliche Frau. Das ist auch wieder ein Unterschied. Das ist so ein bisschen, ich bin da immer eher zurückhaltend. Ich sage lieber weniger. Ich würde vielleicht sagen einmal die Woche. Aber wenn du mit zweimal gut klarkommst, ist es ja auch okay.
Ansonsten ist ja die Empfehlung, also beim Schlauchmagen ist es ja so, dass B12 noch aufgenommen werden kann, oder?
Ja, das hängt eben davon ab, wie der Mensch auch regelt. Es gibt ja andere Probleme auch. Man könnte ja zum Beispiel eine Gastritis haben, gerade ältere Menschen.
Also eine Magenschleimhautentzündung, genau. Wir müssen mal Deutsch reden.
Ja, ganz klar, okay. Dann gerade bei älteren Menschen ist die häufig atrophiert, also ist nicht mehr so vorhanden wie bei jungen Menschen. Und dann ist dieser Faktor auch oft nicht mehr so produziert, sondern rutschen die auch in den Vitamin B12-Mangel. Da denkt man oft nicht dran. Also das Wichtigste ist, denke ich, einfach wirklich mal diesen Spiegel untersuchen zu lassen. Dann weiß ich, woran ich bin. Man muss messen. Das kostet auch mal, da würde ich lieber das Geld ausgeben, wenn der Hausarzt das nicht macht. Einfach damit ich weiß, was los ist. Das B12 ist auch nicht teuer zu ergänzen. Man kann da eigentlich nichts verkehrt machen. Ist das
also jetzt Gute. Muss ich mal unbezahlte Werbung für Amazon machen. Ja, da kosten 100 Ampullen. Eine würde man sich spritzen im Monat 50 Euro. Es ist ja nichts, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen.
Aber Spritzen schreckt ja schon wieder viele ab. Es gibt ja auch große Mengen, auch in den Kapseln kann man wirklich, also spritzen will ja nicht jeder. Das ist auch eine Frage, nicht? Ist das für mich überhaupt machbar? Deswegen kann man natürlich auch einfach ein hochdosiertes Präparat nehmen. Da müsste man natürlich jemanden fragen, der sich ein bisschen auskennt, in welchen Bereichen muss ich wie viel nehmen? Aber da kann man wirklich nicht viel verkehrt machen, weil das Vitamin, das Überschüssige wird, wenn ich es oral, also über den Mund zu mir nehme, wird das ausgeschieden.
Ja, gerade nach so einer OP finde ich es eben wichtig, dass man es in Form einer Tablette nimmt. Warum? Man hat jeden Tag so eine gleichbleibende Wirkung. Mhm. Bei einer Spritze ist es ja so, du setzt dir für 4 Wochen die Spritze, dann bist du 2 Wochen himmelhochjauzend und dann geht's runter. Man wird immer müder und müder und müder, bis das dann die 4 Wochen um sind, bis zur nächsten Spritze.
Ja, das wird ja häufig trotzdem so gemacht oder so eine Depotspritze. Man kann es natürlich auch oral versuchen, da muss man wirklich eine Riesenmenge zu sich nehmen, das kann aber funktionieren. Also ich denke, das muss man einfach testen und gucken, man muss dann einfach den Blutspiegel messen, damit man nicht ins Defizit reinrutscht.
Ja, nur ist der Wert ja leider eine Igelleistung beim Hausarzt und kostet eben auch ein bisschen Geld. Ja. Ich glaube, dass das viele abschreckt, vorher mal ihr B12 testen zu lassen.
Ja, vielleicht kriegt man den Hausarzt dazu, dass vielleicht kann er das begründen. So teuer ist die Untersuchung auch nicht, aber ich aus meiner Sicht ist es die Sache wert. Man muss es einfach messen, denn wenn es einem dauernd schlecht geht und man ja nicht so richtig weiß, warum. Und wie gesagt, der Wert, ich glaube, die Höhe wird oft unterschätzt. Es kommt ja auch darauf an, was ist intrazellulär in den Zellen an Vitaminen, auch an sehr bei vielen, bei allen Stoffen so. Was kommt in den Zellen an? Ein großer Teil des B12 wird ja auch in den Zellen verwertet und im Serum kann ich das nicht sehen. Es gibt ja einen anderen Wert, das ist das sogenannte Transcobalamin. Das ist die Form von Vitamin B12, die muss erst aktiviert werden. Das ist die Wirkform. Kann man auch untersuchen lassen. Ein bisschen teurer. Daran sehe ich, was ist wirklich wirksam im Körper. Aber in der Regel ist es so, wenn einfach der normal bestimmte B12 hoch genug ist, kann ich davon ausgehen, dass der Körper gut versorgt ist. Das ist billiger, einfacher. Das reicht dann eigentlich.
Also dann würde quasi nach so einer OP, wir reden jetzt einfach mal von nach einer OP, ein A bis Z reichen.
Also, nee, A bis Z, da ist ja alles drin.
Ja.
Alles. Nee, das ist... Da muss ungefähr, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da drin ist, was du gerade meinst. Da muss
Okay.
die Menge schon 100, 200 Mal größer sein. Also die empfohlene Menge normal, was ein gesunder Magen, also ein gesunder Mensch aufnehmen kann, das sind etwa, glaube ich, 4 Mikrogramm am Tag, der braucht dann 1000. Eine Riesenmenge. Dann nimmt das ja nicht über diesen Faktor auf, der kaum noch produziert wird, sondern einfach, weil das Konzentrationsgefälle groß ist. Der Körper nimmt das dann automatisch über die Menge dann. Das funktioniert meistens, aber man muss es auch da mal kontrollieren
Ja
einfach.
klar, aber wenn Patienten ein A bis Z nehmen, müssen die ja spätestens zu einer Jahreskontrolle ihre Vitaminwerte mitbringen. Ich kann jedem Patienten nur raten, sich eine Endokrinologie zu suchen, weil die meistens diese Werte mitbestimmen. Man braucht dann ja nur eine Überweisung vom Hausarzt. Und wenn dann meine Werte ja alle im grünen Bereich sind, kann man es dann ja auch letztendlich absetzen, oder?
Ja.
Oder nur zwei oder dreimal die
Also
Woche
nach
nehmen?
der Operation muss man das täglich nehmen. Also
Ja,
diese
täglich, klar.
Riesenmenge, sonst funktioniert es nicht. Ansonsten, wie gesagt, ich habe es eben angedeutet, ich sehe das einfach kritisch, Referenzbereich. Dann habe ich genug, um halbwegs irgendwie durchs Leben zu kommen oder fühle ich mich richtig gut? Das ist der Unterschied. Ob ich jetzt, sagen wir mal, ein Spiegel von 300 Nanogramm habe oder 900, das ist ein Riesenunterschied. Hier überlebe ich so mit Ach und Krach und mit 900 fühle ich mich richtig gut. Das gilt ja für ganz viele Bereiche, viele Mineralien oder auch Vitamine. Die Frage ist, habe ich einen guten Spiegel oder einen gerade so ausreichenden? Ich sehe diese Referenzbereiche kritisch, weil die auch nicht immer nur an super gesunden Menschen gewonnen werden, sondern an der durchschnittlichen auch so ein Praxisklientel. Weil wer kommt zum Hausarzt? Das sind ja nicht alles gesunde Menschen. Also in vielen Bereichen, das muss man natürlich immer im Einzelfall checken, aber ich würde teilweise deutlich höhere Werte empfehlen, weil die dann erst wirklich mit Gesundheit oder mit Wohlbefinden vereinbar sind. Ne?
Okay. Es ist ja so, solange ich dick war, hat mich eigentlich auch gar nicht interessiert. Und ich hatte zum Beispiel keine Begleiterkrankungen. Das heißt, ich habe null Tabletten am Tag zu mir genommen. Dann möchte ich ja nicht nach einer OP 10 Tabletten zu mir nehmen müssen, jeden Tag mit irgendeinem anderen Nahrungsergänzungsmittel.
Ja gut, wie gesagt, das gilt ja nur für das B12, weil dieser eine Faktor eben nicht mehr da ist. Alle anderen Vitamine braucht auch ein Nicht-Operierter. Nicht? Es ist natürlich so, dass man nach der OP zumindest längere Zeit da deutlich weniger isst. Dann muss man natürlich auch aufpassen, dass man die Nährstoffe alle reinbekommt. Deswegen ist es halt auch so wichtig, sich hochwertig zu ernähren, da muss man schon ein bisschen ergänzen. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht operiert. Ich nehme einige Sachen zu mir, die brauche ich einfach, um mich richtig gut zu fühlen, voller Energie zu sein. Das ist unsere heutige Welt. Wir haben eine Welt, die verarmt ist an Vitalstoffen, Mineralstoffen. Wir sind überdüngt. Wir haben Schwermetallbelastung. Der Körper wird ja immer mehr gestresst und er kommt mit dem, was in der Nahrung enthalten ist, häufig nicht mehr hin. Das ist für mich ganz klar. Das sieht man auch an vielen Studien. Man muss heutzutage eigentlich ergänzen. Muss natürlich gucken, wie ist der einzelne Mensch aufgestellt. Es ist ja genetisch unterschiedlich. Deswegen muss man schon immer den einzelnen Menschen auch angucken und schauen, was braucht dieser Mensch speziell. Aber da braucht man eben meist eben Blutuntersuchungen. Das Schlimme ist, es wird nicht bezahlt.
Ja, eben. Und wir, also ich habe zum Beispiel bei meinem Hausarzt zwischen 150 und 200 € Zuzahlung gehabt, wenn ich meine Vitaminwerte mal brauchte. Jetzt gehe ich zum Endokrinologen, ja, habe sie da quasi umsonst mit einer Überweisung. Bin da auch sehr froh drüber. Bin Gott sei Dank nach OP nie in den Mangel getreten. Wirklich bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich habe aber auch 8 Jahre außer B12 nichts mehr zu mir genommen. Doch, das Einzige, was ich noch nehme, ist ja deine Empfehlung D3 20.000er mit K2.
Haben wir die Woche im Winter, oder?
Genau,
Ja,
im Winter von U bis O, also von Oktober bis Ostern, wie Winterreifen, nehme ich zweimal die Woche, Sonntag und Mittwoch. Mein Mann ist nicht operiert, der nimmt genauso und in den Sommermonaten eine die Woche. Und mein Depot liegt immer schön hoch, ja.
Aber wenn du in Ägypten bist, nimmst du aber keins, ne?
Doch, wenn ich in Ägypten bin, nehme ich keins. Aber ich habe mal gehört, also jeder Arzt sagt ja, geh mal raus in die Sonne und dann nimmt man D3 auf. Ich habe ja gehört, man nimmt es nur auf mit nacktem Oberkörper, also im Bikini-Oberteil. Wenn wir uns aber eincremen in Ägypten, ist es um 8 Uhr schon heiß. Also, was mache ich?
Ja.
Sonnencreme drauf, okay, und dann nimmst du wieder kein D3 auf, oder?
Ja, ja. Ja, das ist also diese Empfehlung, das zeigen alle Studien, völliger Unsinn. 20 Minuten spazieren gehen in die Sonne, das kann man vergessen. Also wenn Vitamin D nimmt man auf im Hochsommer, also in der Zeit, wo die Sonne hochsteht, vielleicht so ab Mai bis September, in der Mittagszeit, wenn die Sonne senkrecht steht, wenn man ordentlich Fläche in die Sonne bringt, also Bikini, Badehose, Turnhose, dann kommt die Bräunung, da dominieren halt die UVB-Strahlen, die aber auch letztlich die Vorstufe des Vitamin Ds erzeugen. Das nur dann funktioniert es. Und wenn die Fläche zu klein ist, bringt es auch nicht.
Ja, aber wenn ich die ganze Fläche eincreme mit Sonnencreme, nee, und die meisten Cremen ein mit 30, 40, 50...
Dann reicht es auch nicht. Das ist so, also wenn man das Vitamin D untersucht im Spiegel, ich nehme seit über 20 Jahren hochdosiert im Winter Vitamin D. Ich habe das dann mal bei allen Patienten untersucht. Alle sind im Keller. Das ist halt, man ist auch von viel zu niedrigen Werten meiner Meinung. Ich muss sagen, es ist auch meine Meinung, nicht nur meine natürlich, aber diese Werte, die meisten Patienten haben, sind nicht ansatzweise ausreichend, um wirklich die Aufgaben zu erfüllen, die Vitamin D eigentlich hat. Und Vitamin D ist ja auch für das Immunsystem extrem wichtig. Es war gerade in der Corona-Zeit, zeigte sich, dass ein guter Vitamin D-Spiegel massiv schützt vor einem schweren Verlauf.
Aber dann gehst du zum Hausarzt und der erzählt dir, boah, 20.000er einmal die Woche ist viel zu viel. Ja, das ist gefährlich. Ja, was ist denn jetzt da dran?
Aus meiner Sicht, ich kann nur für mich sprechen, nicht. Das ist schon ganz gut, dann hat man immerhin schon mal 3000 Einheiten pro Tag. Das kann bei manchen vielleicht sogar schon reichen, aber wenn man im Keller ist, wenn man im Loch ist, was das den Vitamin-D-Gehalt anbelangt, dann kommt man damit natürlich nicht raus. Ich habe dann immer empfohlen, einen Monat lang 20.000 zu nehmen. Dann kommt man sicher aus dem Loch raus und dann Vitamin K2, dann hat man auch keine Kalziumüberladung und dann kann man es reduzieren auf zweimal die Woche. Und dann muss man eben auch da mal den Spiegel messen lassen, weil es auch nicht bei jedem Menschen gleich ist. Normal müssen wir es ja auch vorher mal messen lassen, aber da alle Menschen einen sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben, wenn sie nicht supplementieren, es sei denn, sie waren gerade 8 Wochen auf den Kanaren, dann natürlich nicht. Aber habe ich das immer blind empfohlen, weil das kann einfach nicht schaden. Man muss es halt dann nur kontrollieren. Vitamin D ist ja fettlöslich. Man kann es tatsächlich theoretisch überdosieren. Es kann gespeichert werden. Deswegen muss man das schon mal kontrollieren. Aber diese Referenzbereiche, der geht ja meist von 25 bis 75, ein Bereich, den ich sinnvoll, der auf jeden Fall über 50 liegen muss, besser bei 60, 70, so würde ich das jetzt sehen, den erreicht man niemals ohne zu supplementieren.
Aber Eckart, jetzt mal unter uns, es gibt ja verschiedene Patienten, die bekommen sogar D3 verschrieben, wenn irgendwann mal der Wert im Keller ist, ja, weil er zufällig mal entdeckt wurde, dass er im Keller ist, aber da ist ja kein K2 bei. Warum ist K2 im Vitamin D3 so wichtig?
Ja gut, das Vitamin D kannte man ja ursprünglich aus der Osteoporose-Behandlung, weil es verbessert die Kalziumaufnahme im Darm. Das ist ja wichtig, dass wir genug Kalzium aufnehmen. Und die Sorge war, dass zu viel Vitamin D auch eine zu große Kalziumaufnahme nach sich ziehen könnte. Man dann vielleicht Nierensteine kriegen könnte oder Gefäßverkalkung und ähnliches. Deswegen hat man es immer begrenzt auf 1000 Einheiten seit Jahrzehnten eigentlich. Das ist, glaube ich, auch heute sogar noch.
Ja, manche kriegen ja schon 20.000er verschrieben, aber ohne K2.
Das ist entgegen der üblichen, wenn man das hochdosiert macht, macht es absolut Sinn. Das K2 lenkt das vermehrt aufgenommene Kalzium nach hin, wo es hingehört, also in die Zähne, in die Knochen. Das macht das K2, das unterstützt diesen Prozess. Also wenn man hochdosiert Vitamin D nimmt, dann ist es in meinen Augen fast ein Kunstfehler, nicht das K2 auch hochzufahren. Man muss das beides parallel machen.
Das heißt, es dockt dann viel besser an?
Es kommt dahin, wo es hin soll. Es soll ja nicht in den Gefäßen eben landen, sondern eben in den Knochen oder in den Zähnen. Also das wird durch K2 mal massiv unterstützt, dieser Prozess.
Also ich kann dir nur sagen, es ist schon traurig, ja, armes Deutschland, weil seit ich es nehme, auf deine Empfehlung hin, nehme ich es bestimmt schon 6 Jahre oder so, merke ich einfach, ich bin total helle im Kopf. Ja, vorher war es so, und das wird jeder von euch kennen, da ein Zettel und was hat der denn gesagt? Oh scheiße, ich habe den Geburtstag vergessen und da den Termin vergessen. So, heute ist es so, es ruft mich jemand an und ich weiß, wer es ist und kann dem sogar sagen, wo er arbeitet oder, ne, falls er mir nicht glaubt, dass ich nicht weiß, wer er ist. Das manchmal macht mir das Angst vor mir selber, ohne Scheiß. Also mit 57 so helle zu sein, macht mir wirklich manchmal Angst. Dann sage ich dem Patienten zum Beispiel, du arbeitest da und da und der, boah, Petra, woher weißt denn du das noch? Es ist also wirklich unfassbar, ja,
Okay, das ist aber auch Genetik, so bist du halt einfach. Vitamin D-Mangel ist ja nicht primär für die Energieversorgung zuständig, aber ich habe das auch oft beobachtet, dass die meisten Menschen oder viele Menschen, wenn sie denn endlich mal das Vitamin D, ist das kein Wundermittel, aber nee. Wenn sie endlich mal genug kriegen, dass der Körper einfach durchatmet und vieles wieder besser funktioniert, ist so. Gerade das Immunsystem ja auch. Ich glaube es ja nicht umsonst, haben wir es ja vor allem allen Patienten in der Corona-Zeit empfohlen. Und wir haben ja eigentlich nur vorerkrankte Patienten, hohes Gewicht, viele diabetisch, die Älteren schwer krank. Und es ist ja keiner unserer Patienten gestorben. Ich glaube, es kam überhaupt keiner auf Intensivstation.
Nee, das stimmt.
Und das muss man, das ist natürlich alles kein Beweis, da müsste man Studien machen, aber gefühlt ist das schon erstaunlich, dass wir so gut durch die Krise gekommen sind.
Ja, ich sage deshalb armes Deutschland, lieber Eckart, weil bei Amazon kostet das 23 Euro und hält 2 Jahre. Also mein Mann und ich nehmen es ja. Mhm. Also jetzt gerade im Sommer einmal die Woche, im Winter 2-mal die Woche. Und mit einem Döschen, das 23 Euro kostet, das ist ja nichts für 2 Jahre, frage ich mich, warum es nicht eine Empfehlung wird.
Ja, warum? Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ja, nee, aber es ist doch traurig, oder? Letztendlich, ja. Wenn's, also ich bin wirklich fast nie krank. Ja, also das kannst du an einer Hand abzählen im Jahr, wenn ich krank bin. Und ich kann es nur da drauf schließen.
Ja, und das Vitamin D spielt eine Riesenrolle. Man weiß, es ist ja auch, es dämpft diese übertriebene Reaktion des Immunsystems, wo ja viele in der Corona-Zeit Probleme bekommen haben. Das haut zu sehr drauf, dass dieser Zytokinstrom, wie man es nennt, der Körper und das Immunsystem produziert diese ganzen Botenstoffe und versucht, den Erreger zu bekämpfen. Und dann haut es so drauf, dass der Körper damit häufig nicht klarkommt, der ohnehin nicht besonders gesund ist meistens. Und das Vitamin D kann diese Reaktion modulieren. Vitamin D schützt aber auch, das weiß man, das ist auch anerkannt in Studien, auch vor Krebserkrankungen bis zu einem gewissen Grad. Mammakarzinom, Dickdarmtumoren. Selbst ich glaube, das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat sogar, glaube ich, mal so eine Meldung veröffentlicht. Das hat mich schon gewundert. Die meinten, ich glaube, eine Vitamin-D-Supplementierung könnte pro Jahr 20.000 Krebsfälle in Deutschland vermeiden. Das fand ich schon erstaunlich, so eine Aussage. Aber das würde ich unterstützen. Das weiß man aus Studien. Also es ist kein Wundermittel, aber wir brauchen es halt. Es ist eine Waffe des Immunsystems gegen Infektionskrankheiten, auch gegen bösartige Erkrankungen. Deswegen, warum nicht sowas Einfaches, Billiges, ne, einfach
nicht
regelmäßig
günstig,
zu, günstig zu sich nehmen, wenn man so tolle Effekte damit erzielen kann.
Ja, also ich kann dir ja so eine Story von mir erzählen. Ich hatte also dicke, fette Knoten auf meiner Schilddrüse, so dass die letztes Jahr im Dezember entfernt werden musste. Hab mich bei einer Chefärztin vorgestellt und jeder, der mich untersucht hat oder meine Blutwerte gesehen hat, hat gedacht, ich wäre ein Hypochonder, weil meine Schilddrüsenwerte waren mega. Mehr als mega, ja. Und wenn ich dann gesagt habe, ich habe aber 1000 große Knoten, aktive, die waren rot, auf der Schilddrüse, haben die das wirklich erst beim Ultraschall gesehen. Und ich bin dann mal an eine Ärztin geraten, die gesagt hat, ob ich irgendwas an Medikamente nehme. Und dann habe ich ihr erzählt, nee, ich nehme nur D3 und das schon über 5 Jahre. Und sie hat mir dann gesagt, das könnte wirklich der Grund sein, warum meine Werte so gut wären von der Schilddrüse. Und sie hätte mal die Vermutung geäußert, aber es ist eben nie bestätigt worden. Und ich wäre so die Erste, die es jetzt bestätigen würde. Das ist doch total verrückt. Warum steckt man da nicht Geld in eine Forschung, um für eine kleine Mark dafür zu sorgen, dass es den Leuten besser geht?
Ja, weil Forschung teuer ist. Das kostet Geld. Und wenn da kein Profit rausspringen kann oder eben nur kostet, das müsste der Staat dann eigentlich machen.
Ja, genau, der Staat zum
Beispiel. Pharmafirmen haben ja kein Interesse daran. Die wollen und müssen Geld verdienen und da muss ja ein Profit bei rausspringen. Und Vitamine kann man nicht patentieren lassen. Deswegen wird das nicht passieren. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Das ist eine Aufgabe des Staates eigentlich. Aber naja, gut, man weiß ja, wie das so läuft. Ne? Das ist tatsächlich so. Es geht ja für viele Sachen auch die Schilddrüse braucht ja auch, um das mal kurz anzusprechen, wo gerade beim Vitamin D sind, sie braucht ordentlich Eiweiß, sie braucht Jod, sie braucht Selen, sonst funktioniert das alles nicht. Das sind auch wiederum Mikronährstoffe oder Spurenelemente, die auch nie untersucht werden, wo viele Menschen Mangel haben. Das ist der Punkt. Also Man muss dem Körper geben, was er braucht, damit er das, was er zusammenfrickeln muss, auch zusammenfrickeln kann.
Du hast mir doch mal Nüsse empfohlen für die Schilddrüse. Ich habe da immer, also mache ich heute noch, jede Woche eine Handvoll.
Paranüsse.
Paranüsse, ja, genau.
Ja, genau. Paranüsse sind sehr, sehr selenhaltig und wenn man die regelmäßig immer wieder paar nimmt, kann das, wenn es gut läuft, das ist auch nicht bei jedem gleich, kann das schon reichen, um den Selenspiegel auf ein gutes Maß zu bringen. Das ist schon wieder das nächste Spurenelement. Das könnte man jetzt fast endlos so weiterkippen, aber das kann schon reichen. Aber das sollte man. Aber da gibt es auch ganz günstige Nahrungsergänzungsmittel. Man muss nur wissen, welches man dann auch beim Selen muss man gucken. Da sollte man nicht, bin da muss man auch wissen, was man dann nimmt. Ne?
Okay.
Aber auch da sollte man, kann man den Spiegel untersuchen lassen. Selen kann man auch wieder überdosieren. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Und dann ist es nicht gut.
Dann ist es nicht gut. Nein.
Also, okay, also anders als bei B12 und D3.
Bei D3 kann man ja auch. Überdosieren, fettlöslich, da muss man auch ein bisschen aufpassen.
Das heißt, mein Fett löst sich von alleine?
Nee, es wird im Fett gespeichert.
Ach schade, sonst hätte ich noch was zu
das B12 wird, also alle B-Vitamine sind wasserlöslich, werden ausgeschieden. Außerdem B12, das wird gespeichert, aber es kann so nie zu viel werden. Das ist sehr selten, dass es da zu viel wird. Das könnte auch eigentlich nur über Spritzen dann erfolgen, wenn man eine Riesenmengen spritzt. Aber das Vitamin D3 kann man theoretisch überdosieren. Das könnte passieren. Aber deswegen sollte man den Spiegel einfach auch da mal messen lassen für alle Fälle, damit da nichts schief geht.
Also unsere Empfehlung ist ja einmal im Jahr das
genau.
zu kontrollieren.
Genau.
Ne?
Dann sieht man, wo man steht ungefähr. Ne?
Also eigentlich ist der Körper ja aufgebaut wie ein Auto, oder? Wenn Tank leer, dann leer, dann
genau.
muss ich nachtanken.
Nur viel, viel komplizierter. Er braucht natürlich viel mehr Sachen als nur Benzin und man neuen Kalorien und hier und das. Er braucht viele, viele kleine Bausteine, um alles richtig schön zusammenbauen zu können. Deswegen ist es ja so wichtig, eine hochwertige Nahrung zu sich, also auf die Qualität zu achten. Sonst wird er irgendwann nicht mehr richtig funktionieren. Da bleibt er irgendwann stehen oder stottert.
Was ist denn besser? Gefrorenes oder frisches Gemüse?
Ja, das kann man auch nicht pauschal sagen. Wo kommt das Gemüse her? Wenn es richtig hochwertiges Gemüse ist, direkt eingefroren ist, ist das völlig okay.
Regional?
Ja, wenn es direkt bio war, nicht allzu sehr gespritzt worden ist, kann man es sowieso essen. Aber auch TK-Gemüse, wenn es direkt eingefroren ist, ist es doch okay.
Ja, ich habe nie Zeit und vor allen Dingen habe ich in TK-Gemüse ja immer so allerlei. Ja, dann brauche ich nicht.
Ja, das ist schon okay. Hauptsache, ist überhaupt Gemüse. Das ist schon, ist auch schon hilfreich.
Gut, lass uns doch nochmal mit einem blöden Klischee ansetzen. Es geht da um Eisen. Viele junge Mädchen nach einer operativen Maßnahme bluten ja wie die abgeschlachteten Schweinchen, weil der Körper ja denkt, er wäre nochmal in der Pubertät. Oft ist es ja so, dass sie durch ihr Übergewicht oft schon keine Periode mehr kriegen und so 3 bis 6 Monate nach der OP eben richtig extrem bluten und daher die Empfehlung ist, dass man Eisen zu sich nimmt. Wie ist denn deine Empfehlung zu Eisen?
Tja, gut, das ist ja auch für Nicht-Operierte ein Thema. Ne, gerade bei Frauen, Eisenmangel. Aus meiner Sicht, da muss ich auch mal schon wieder was kritisch anmerken. Man guckt ja immer, das sehe ich bei den Kollegen, das macht auf den ersten Blick auch Sinn, aus Hämoglobin, also den Blutfarbstoff. Und der Grenzwert bei Frauen ist ja 12, es sollte nicht unter 12 sein. Wenn das halbwegs in dem Bereich ist oder auch 11,3 oder so, denkt man, ist ja alles okay, ist es nicht. Man müsste eigentlich auf das Ferritin gucken, auch das Speichereisen. Und da würde ich normalerweise einen Wert empfehlen, der müsste mindestens bei 70 liegen, besser so bei 100. Dann hat man wirklich auch Energie, Power, die Haare fallen nicht aus. Dann hat eine Frau genug Eisen im Körper. Beim Mann übrigens auch, da muss es noch deutlich höher sein. Nur Männer haben nicht so dieses Eisenproblem, logischerweise, wie Frauen.
Ja, klar.
Wenn ich dann sehe, die haben ein Hämoglobin von 11,4, aber ein Ferritin von 15 oder 10, das sehe ich relativ häufig, da passiert nichts, weil das Hämoglobin ja noch okay ist. Die haben einen massiven Eisenmangel und dann geht es natürlich nicht gut. Dann ist man müde und schlapp, kriegt nichts auf die Reihe. Dann hat man viel weniger Lebensqualität. Die Gefahr besteht tatsächlich.
Ja, aber was empfiehlt der Hausarzt, gerade mit Magen-Bypass ja ganz kritisch, nehmen Sie morgens Ihr Eisenpräparat mit einem Glas Orangensaft.
Ja gut.
Zwei Probleme, ja. Ich fange an zu unterzuckern.
Ja, Orangensaft empfehle ich natürlich nicht. Es ist ja im Grunde reiner Zucker, vor allem Fruchtzucker, der eher ins Übergewicht führt. Zuckerschwanken, isolierter Fruchtsaft ist nicht gesund. Das ist der eine Punkt. Er empfiehlt es, weil die Aufnahme des Eisens besser ist, wenn man einen guten Vitamin-C-Spiegel hat. Es säuert. Dann empfiehlt man eher lieber ein ordentliches und nur ein Stück Fleisch von einem gesunden, glücklichen Tier zu essen und das schön mit Zitronensaft zu beträufeln.
Oder meinen empfohlenen Tee einfach eine frische Zitrone reinschneiden.
So was zum Beispiel. Ja, genau, das kann das auch schon unterstützen. Also gerade, was man auch übrigens, aber das muss man mögen, man muss es auch essen, Leber ist sehr eisenhaltig. Aber die meisten, ja, ich mag es auch nicht.
Ich mag, brat die meinen Mann zweimal im Jahr, weil der die gerne isst, ja, aber...
Leber ist auch gar nicht so, wie man immer meint, die stecke voller Schadstoffe. Die Leber verarbeitet das, aber sie ist gar nicht gefüllt. Aber sie schmeckt den meisten nicht. Ist ja auch Fleisch. Viele essen ja kein Fleisch. Aber wenn man Fleisch mag, so ein gutes Stück Rindfleisch eben mit Zitronensaft ist schon hilfreich. Aber wenn es nicht reicht, dann muss man halt Präparate zu sich führen. Hilft alles nichts, ne?
Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, gerade so bei den jungen Mädchen, die müssen ein Präparat zu sich führen und der Hausarzt sagt, bitte mit Orangensaft. Also denkt dieses junge Mädchen, ja, oh, O-Saft ist ja so gesund, weil mein Arzt empfiehlt es ja in Verbindung mit dem Eisen. Ja, und dann wird schnell aus einem Glas mal ein Liter.
Ja, das ist natürlich totaler Quatsch, das bringt gar nichts. Zumal da im Orangensaft ja auch nicht immer viel Vitamin C drin ist. Das ist ja auch noch die Frage, ob das überhaupt drin ist. Da nimmt man eben, man kann ja auch da für kleines Geld im Internet Vitamin C sich besorgen und das den Blutspiegel anheben. Aber man kann ja eben auch Zitronensaft drauf träufeln, nicht? Aber wenn es nicht reicht, das wird häufig der Fall sein, muss man eben Eisen sich auch so zuführen.
Also ganz viele müssen ja Eisen nehmen. Mhm. Wir empfehlen das so dreimal die Woche in Verbindung mit Säure. Genau.
Jo, es gibt da das bekannteste Präparat, ist, denke ich, Ferrosanol, Urdenal, da 100 Milligramm. Ich empfehle mal, das am besten vorm Schlafen zu nehmen. Manche vertragen es nicht ganz so gut.
Wenn man aufstößt.
Weil es den Magen ein bisschen reizt, die Schleimhaut, wenn man es auch nicht gut resorbieren kann. Und da macht es, denke ich, fast Sinn, das vorm Schlafengehen noch zu nehmen.
Auch der Stuhlgang verändert sich durch Eisen.
Kann auch passieren, ja, ja. Aber wenn man schläft, dann stört es einen auch nicht so. Und was man allerdings beachten sollte beim Eisen, man sollte es nicht in Verbindung mit Mahlzeiten nehmen und schon gar nicht mit Mineralien, weil dann bilden sich Komplexe und es wird gar nicht resorbiert. Also Eisen am besten eine Stunde, anderthalb vor der Mahlzeit oder eben dann vorm Schlafen gehen, wenn die Mahlzeit schon länger her ist, dann passt das einfach. Also nicht in Kombination mit Magnesium oder Kalium oder Calcium oder sowas, weil das wirkt beides dann nicht mehr so richtig.
Dazu muss ich jetzt nochmal was sagen. Ganz viele von euch gehen in eine Bauchdeckenstraffung, in eine Beinstraffung oder eine Bruststraffung, also Brustverkleinerung oder, ne? Ja, meistens ist es Verkleinerung. Egal, wie auch immer. Meine Empfehlung ist da wirklich 4 oder 6 Wochen vor dieser operativen Maßnahme, weil das ist ein Gemetzel von einer Riesenfläche, die aufgemacht wird an eurem Körper, ist meine Empfehlung immer wirklich ein A bis Z, ein Eisenpräparat, ein D3, B12-Komplex, wirklich 6 Wochen vorher eure Depots zum Überlaufen bringen. Je fitter man da reingeht mit überfüllten Depots, desto besser wirkt sich das auf so eine OP aus, denn so eine OP dauert 5 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden. Mhm. Bist du der Meinung auch?
Ja, klar, OP ist an sich schon eine Mörder-Stress-Situation. Und natürlich sollte man seine Vitalstoffe auf einem guten Niveau haben. Das ist auch schon bei der Magenverkleinerung. Nur ist das ja ein Klacks von der OP her. Trotzdem ist es ja auch Stress. Man hat ja auch Ängste und Schmerzen möglich, also gerade oder nach der Straffung dann. Und wenn ich einen guten Vorrat an Vitalstoffen habe, dann kann der Körper aus dem Vollen schöpfen. Dann verläuft auch der Heilungsprozess besser, kann ich besser Kollagen bilden, die Narbenbildung ist schöner, einfacher. Es ist immer gut, den Körper auf einem hohen Niveau zu halten.
Die meisten Straffungen passieren ja erst nach 1,5 bis 2 Jahren nach der OP, ganz selten ja nach einem Jahr. So, dann habe ich also nach einem Jahr, weil meine Depots alle richtig voll sind, aufgehört mit Nahrungsergänzungsmitteln, außer D3. So, und dann würde ich die Depots vor so einer Straffung nochmal richtig auffüllen, oder?
Macht Sinn, ja. Ein paar Sachen muss man immer auf Dauer nehmen, muss einfach gucken, wie fühle ich mich gut, aber dann lieber an den oberen Rand gehen, dann habe ich einfach mehr Reserve, wenn es dann mal eng wird, ist doch ganz klar.
Ich war ja mal bei einer Bauchdeckenstraffung bei und es ist ja so, die Haut wird ja gelöst und dann sprühen ja Fontänen. Mhm. Ja, also hat man ja eh mehr Blutverlust als bei einer Magen-OP. Ja, umso wichtiger ist es ja da, dass man vor allen Dingen den Eisenwert richtig hoch hat, oder?
Ja, stimmt. Blutverlust, klar, schwächt natürlich den Sauerstofftransport Und da muss ich schon sehen, dass ich da einen guten Wert habe, ganz klar.
Also gesunde Ernährung, Krafttraining und die richtigen Nahrungsergänzungsmittel macht dann einen gesunden Körper.
Ja, genau.
Wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn ihr Fragen habt zu anderen Vitaminen, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram anschreiben, wie beim letzten Mal, ne? Mhm, und wir beide werden euch dann Rede und Antwort stehen, ne? Und habt alle einen schönen Tag, bleibt bitte gesund, passt alle bitte auf euch auf. Und in dem Sinne,
tschüss zusammen, macht's gut, alle.
Tschüss zusammen.